dann fangen wir mal an zum Thema ZFS und Verschlüsselung. Ich habe vergangenes Jahr zum Thema ZFS schon mal einen kleinen Workshop gehalten. Das ist jetzt so das zweite Mal, dass ich hier bei der Rubix was zu ZFS erzähle. Mal Interesse halber vorab, wer von euch hatte denn schon feinen Kontakt mit ZFS? Oh, doch, einige, okay. Aber auch nicht alle im Paar, noch gänzlich unbedingt. Also ich werde jetzt hier nicht so auf die Details, den grundlegenden Aufbau von ZFS eingehen, sondern da in den nächsten 20 Minuten wirklich recht speziell nur über dieses neue Verschlüsselungsthema reden und da auch so ein bisschen, also zumindest so Bekanntschaft mit den Grundbegriffen von ZFS voraussetzen und einfach mal dieses neue Feature ein bisschen vorstellen und auch welche Bedeutung, welche praktischen Einsatzmöglichkeiten sich denn daraus ergeben. So, also das wesentliche Adjektiv dieser ZFS-Verschlüsselung ist das gute deutsche Wort nativ. Verschlüsselung an sich gibt es schon länger in Verbindung mit ZFS, aber das waren dann eher so Möglichkeiten oben drüber, unten drunter in etablierte Verschlüsselungssysteme einzusetzen. Jetzt ist es wirklich seit einem halben, dreiviertel Jahr die Möglichkeit da, ein Verschlüsselungsfeature zu nutzen, das tatsächlich in ZFS selbst integriert ist. Und hier geht es um das Open ZFS, nicht um das ZFS von Oracle, früher Sun von Oracle, das inzwischen proprietär ist, nicht mehr frei verfügbar und das diese Verschlüsselung schon länger beherrscht. Aber auf eine inkompatible Art und Weise. Also wenn ich jetzt aus der Oracle-Welt komme, einen verschlüsselten Pool habe, dann kann ich den nicht mit dem OpenZFS weiterverwenden. Also beide können inzwischen Verschlüsselung, aber es sind getrennte Implementierungen voneinander, die zwar unter der Haube ähnliche Konzepte verwenden, aber nicht zueinander kompatibel sind. Ursprünglich ist dieses neue Feature entwickelt worden für die Linux-Variante von OpenZFS. Also, falls ihr es nicht wisst, OpenZFS ist so die Dachorganisation, die das quelloffene ZFS weiter pflegt und die Entwicklung steuert. Und abgeleitet von diesem OpenZFS gibt es verschiedene einzelne Implementierungen, Portierungen auf die einzelnen Architekturen. Und Features werden immer so in beide Richtungen gemerged. Aber, also es gibt ein zentrales OpenZFS-Repository, von dem alle Implementierungen abgeleitet sind oder manchmal auch über Zwischenschritte. Und Features fließen da in beide Richtungen. Und bei der Verschlüsselung war es jetzt so, dass die Leute, die Interesse an der Verschlüsselung hatten, das war Tom Caputi, hat das hauptsächlich entwickelt von der Firma Datto. Die setzen ZFS unter Linux ein, deswegen wurde das hier primär in der Linux-Implementierung entwickelt und dann auch wieder hochgepusht zu OpenZFS und von dort dann in verschiedene andere Implementierungen übernommen. Und witzigerweise, die Implementierung, die als erstes dieses neue Feature in den Release übernommen hat, ist hier für den Mac. Da ist es also in einem ganz normalen, offiziellen, stabilen Release verfügbar. Bei Linux selbst ist es zwar im Entwicklungsbranch im Git und auch in dem Staging-Branch für die nächste Major Release, für die 0.8er Release, also es ist klar, dass das nächste Major Release dieses Feature enthalten wird, aber es ist eben noch nicht freigegeben, sondern aktuelle Version ist 0.7.9, die 0.8er Branch steht irgendwann demnächst, was auch immer demnächst heißt, bevor. Dann gibt es noch ein paar andere Architekturen. Illumos ist so der Solaris-Nachfolger. Hier ist eine Portierung in Arbeit. Ist vor allem relevant für FreeBSD, weil die selber wieder von Illumos normalerweise ableiten. Und auch da ist die Portierung in Arbeit. Hier ist es hauptsächlich getrieben von FreeNAS. Also ich denke, FreeNAS werden manche von euch wahrscheinlich im Einsatz haben. Da ist es noch nicht verfügbar, aber die Leute sind genau daran interessiert, dieses Feature auch in den FreeBSD-Code zu bekommen.
Bei FreeNAS ist ja schon eine Encryption drin, das heißt, was ist dort im Einsatz?
Das erkläre ich auf den nächsten Folien so grundsätzlich, wie es funktioniert. Bis jetzt ist es so, dass die einfach das, wie man es auch Geli, Jelly, also die native FreeBSD-Block-Device-Verschlüsselung nutzen und die einzelnen V-Loops verschlüsseln. Aber es ist eben nicht der Port an sich ist, glaube ich, noch nicht wirklich über den experimentellen Status hinausgekommen. Aber cool, dass es das gibt. Ja, genau das, was du jetzt gefragt hast. Wie macht man denn Stand heute, wenn man diese native Verschlüsselung noch nicht zur Verfügung hat, wie macht man denn da Verschlüsselung? Das ist ja nicht die einzige Art und Weise, wie das geht. Und da gibt es eben die eine Möglichkeit, naja, ich verschlüssel nicht meinen ZFS-Pool, sondern der verwendet unter der Haube ja auch wieder einzelne Laufwerke, einzelne Festplatten, das sind auch nur Block-Devices. Und Block-Devices kann ich verschlüsseln mit dem Crypt unter Linux oder was sagt man da? Sind FreeBSD da anwesend? Sagt man da Geli als guter deutscher FreeBSD oder ist es Jelly oder was auch immer? Ja, wie auch immer, also da gibt es die nativen Methoden der einzelnen Betriebssysteme, mit denen man Block-Devices verschlüsseln kann. Und klar, wenn ich das mal so erledigt habe, dann habe ich alles auch verschlüsselt, was oben drüber liegt. Hat den Vorteil, dass wirklich komplett alles verschlüsselt ist, was auf diesen Block-Devices liegt. Also sämtliche Nutzdaten, aber auch die Filesystem-Metadaten sind dann auch automatisch mit verschlüsselt. Hat aber jetzt konkret bei ZFS so Nachteile wie, naja, ich habe halt dann notwendigerweise den kompletten Pool verschlüsselt und kann ich selektiv einzelne Teilbereiche definieren, und, die ich verschlüsseln möchte, und andere Teilbereiche, bei denen ich die Verschlüsselung eventuell gar nicht brauche. Ich kann auch keine unterschiedlichen Schlüssel für einzelne Teilbereiche vergeben, also sowas wie Mandantenfähigkeit wird dann schwierig. Und wenn ich sowas machen möchte wie ein CFS-Scrub, um sicherzustellen, dass meine Daten wirklich konsistent sind, dass keine Bits gekippt sind, dann ist das nur dann möglich, wenn der Pool unverschlüsselt zur Verfügung steht. Denn nur dann hat ZFS ja auch wirklich Zugriff auf die Daten. Und auch Replikation braucht zwingend Zugriff auf die unverschlüsselten Daten. Eine andere Möglichkeit wäre dann prinzipiell noch, die Architektur umzudrehen, also ein ZFS zu definieren, und das ZFS kann ja nicht bloß Filesysteme zur Verfügung stellen, sondern auch Block-Devices, C-Walls. Und die C-Walls sind dann auch wieder nur normale Block-Devices, da kann ich jetzt zu einer OS-Verschlüsselung, DMCrypt oder was auch immer drüberlegen und dann in dieses verschlüsselte Block-Device wieder ein beliebiges Dateisystem. Dann sind sowas wie Scrub und Replication in ZFS unproblematisch, egal ob der Key eingespielt ist oder nicht. Ich kann unterschiedliche Schlüssel für einzelne C-Walls vergeben. Der Nachteil ist, ich habe halt dann nicht wirklich alle ZFS-Features zur Verfügung. Ich habe noch einen zusätzlichen Overhead, weil ich auf einem ZFS ein Block-Device habe und dieses Block-Device hat dann selber wieder ein Dateisystem drüber. Das kann ein ZFS sein, kann auch ein X4 oder irgendwas anderes sein. Je nachdem, wie ich das dann aufbaue, schränke ich mich in der Flexibilität ein oder habe eben diesen zusätzlichen Overhead durch zusätzliche Dateisysteme. Also ist auch nicht wirklich optimal. So, wie sieht jetzt der neue Weg aus, der sich jetzt mit der nativen Verschlüsselung eröffnet hat? Diese Art der Verschlüsselung ist in den Kern von ZFS, in die Poolstruktur selber integriert. Und ich kann für einzelne Datasets, also Block-Devices oder Dateisysteme steuern, ob sie verschlüsselt sein sollen oder nicht. Ich kann da einzelne beliebige Schlüssel setzen. Schlüssel werden standardmäßig an Kind-Datasets vererbt. Ich kann diese Vererbung aber auch brechen und durch neue Schlüssel oder ersetzen oder unverschlüsselte Child-Datasets definieren. Und diese Verschlüsselung ist aber nicht vollständig, sondern die erstreckt sich zwar über die Nutz- und Metadaten eines Datasets, also eines Dateisystems, das heißt, die Nutzerdaten sind auf alle Fälle verschlüsselt und sowas wie Verzeichnisse, Verzeichnisinhalte kann ich auch nicht auslesen, aber alles, was sozusagen Infrastruktur drunter ist, was ZFS selber an Infrastruktur bereitstellt, das bleibt unverschlüsselt, also sowas wie Dataset-Properties, ist unverschlüsselt oder die ganzen ZFS-internen Pool-Metadaten sind unverschlüsselt. Und das durchaus bewusst, nicht weil man es nicht besser könnte, sondern weil man es nicht anders wollte. Denn auf die Art und Weise kann ich ein Scrubbing durchführen, ich kann Snapshots durchführen, ich kann replizieren, solange das Dataset komplett verschlüsselt ist, also solange die Keys gar nicht vorliegen. also jemand, der die Konsistenz des Pools überprüfen möchte, braucht keinen Zugriff auf die Verschlüsselungskeys und damit auch keinen Zugriff auf die Nutzdaten, die da gespeichert sind. Das Feature ist auch so implementiert, dass sogar Deduplizierung nach wie vor funktioniert in ZFS, aber prinzipbedingt beinhaltet es ein gewisses Information Leak. Also ich kann dann natürlich hergehen und gezielt raten, Dateien speichern und mir dann anschauen, hat es jetzt Speicher verbraucht, hat es nicht Speicher verbraucht und kann dadurch Informationen rausziehen, ob so ein File schon mal auf der Platte lag oder nicht. Also das ist einfach prinzipbedingt, dessen muss man sich bewusst sein.
Dafür muss dann aber das Volume gemountet sein. Also es ist entschlüsselt und gemountet.
Für die Deduplizierung?
Ja.
Ja, klar. Also da muss ich ja Daten speichern, um das Deduplizierungsfeature zu nutzen. Also nur dann, wenn ich neue Daten speichere, dann greift das ja und dann brauche ich Zugriff auf das Dateisystem. Also da muss es aktiv sein. Habe ich oben schon erwähnt, ich kann jetzt auch replizieren. Verschlüsselte Datasets ohne Zugriff auf den Schlüssel zu haben, das brauchte ein neues Feature. Mit dem normalen Send-Receive funktioniert das nicht, sondern es gibt jetzt eine neue Funktion, das sogenannte Raw-Send-and-Receive, das einfach eins zu eins die Daten, wie sie auf der Platte liegen, an einen fremden Pool exportiert. Ja.
Nochmal eine Frage, kann man die Deduplizierung innerhalb von einem Dataset halten?
Ja. Das ist auch Dataset-spezifisch einstellbar.
Also auf allen Datasets, aber nicht untereinander.
Die Duplizierung ist, so wie ich weiß, immer nur innerhalb eines Datasets. Das geht nicht über den kompletten Pool.
Okay. Ja, du kannst unterschiedliche Checksummen auf Dataset-Ebene verwenden, ja. Also es ist Dataset-spezifisch. Eventuell ist es innerhalb von Child-Datasets möglich, das weiß ich nicht. So, wozu kann man es jetzt benutzen? Es geht darum, die sogenannte Encryption at Rest, also die auf Platte ruhenden Nutzdaten und Daten werden verschlüsselt gespeichert. Es geht nicht um Verschlüsselung von Daten, die in Benutzung sind, und es geht auch nicht um Verschlüsselung von Daten, die transportiert werden. Und Encryption at Rest hat zwei hauptsächliche Anwendungszwecke. Der erste Anwendungszweck ist Secure Arrays, was heute vor allem mit dem Aufkommen von SSDs und modernen Festplatten immer wichtiger geworden ist, weil diese Dinger sind halt immer intelligenter geworden und ich habe als Anwender gar nicht mehr, selbst als Admin, nicht mehr unbedingt Zugriff auf alle Datenbereiche der Festplatte, in denen meine Daten abgelegt sind. Und wenn ich jetzt sicher gehen möchte, dass alle meine Daten wirklich runter sind von der Festplatte, dann erwische ich bestimmte Datenbereiche eventuell gar nicht mehr. Oder was passiert, wenn der Controller auf der Festplatte defekt ist, ich auch nicht mehr rankomme, die Festplatte in Reparaturgeber tauschen möchte und sicherstellen möchte, dass die nicht bei einem Konkurrenten landet und der plötzlich Zugriff auf meine Daten hat. Und aus der Überlegung heraus hat sich es eingebürgert, da einfach die Daten grundsätzlich zu verschlüsseln mit einem Schlüssel, der nur auf dem lokalen System hinterlegt ist. Und wenn ich den Schlüssel irgendwann hernehme, verwerfe, also nur ein kleines Datenstück im Vergleich zur ganzen Festplatte, dann sind automatisch alle Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind, quasi gelöscht, weil ich sie nicht mehr erreichen kann. Der zweite Anwendungszweck ist Authentisierung oder Autorisierung von Systemen, die berechtigt sind, auf die Daten zuzugreifen. Dadurch verhindere ich einfach unerwünschte Zugriffe, dass ich einen USB-Stick an beliebige Maschinen hängen kann und ihn auslesen kann. Oder in einer SAN-Infrastruktur, Shared Storage, stelle ich sicher, dass wirklich nur berechtigte Maschinen Zugriff bekommen auf die Daten, nämlich nur die Maschinen, die den Schlüssel finden. Genau, wichtig, da geht es um die Authentisierung von Systemen. Es geht nicht um die Authentisierung von zugriffsberechtigten Nutzern. Denn ich will nach wie vor ein Dateisystem verwenden und das Dateisystem ist ins Betriebssystem mit eingebunden. Wenn ich irgendwann mal den Schlüssel eingespielt habe, dann spiele ich den auf Betriebssystemebene ein. Das heißt, das OS muss zugreifen können auf die Daten. Damit kann automatisch auch Root zugreifen. Und die Autorisierung einzelner Nutzer, das bleibt dann nach wie vor Aufgabe der Rechteverwaltung des Betriebssystems. Also wie es bei normalen Dateisystemen halt auch Wenn ich da bestimmte Einschränkungen treffen möchte, dann löse ich das in der Regel nicht durch Encryption at Rest. Zumindest nicht in Verbindung mit anderen Mechanismen.
Wie ist denn die Pragmatik mit dem Schlüssel? Also wie, der Schlüssel wird von Hand eingegeben beim Booten typischerweise? Oder?
Es ist ganz unterschiedlich, okay, um welche Typen es da geht. Also ich zeige nachher gleich noch ein Beispiel, wie man das machen könnte. Aber das hängt einfach vom Anwendungszweck ab. Wenn du ein HA-System hast, das 24/7 laufen muss, auch in einem Failover-Fall, dann hast du ganz andere Randbedingungen, als wenn es um einen USB-Stick geht, wo ich halt wirklich von Hand das Ding reinstecke und dann eh vor der Tastatur sitze und einen Schlüssel einstecken kann. Schlüssel eingeben kann. So, und wichtig, es geht hier um Schlüssel und Schlüssel müssen verwaltet werden. Schlüssel müssen auch gesichert werden. Wenn ich durch Dusseligkeit, Hardware-Defekt, wie auch immer, meinen Schlüssel verliere, dann wird aus Funktion 2 automatisch Funktion 1 Secure Erase. Und dann sind durch einen kleinen Fehler, durch einen kleinen Datenverlust sofort alle meine Daten weg. So, und was hat das Ganze jetzt mit der Cloud zu tun? Ich hatte den Titel catchy Cloud erwähnt. Ja, das Feature ist natürlich das Nonplusultra, was man sich wünscht, wenn man Daten in der Cloud halten möchte. Backup-Daten in der Cloud. Wir alle haben irgendwo einen File-Server rumstehen, ob man den jetzt offiziell File-Server nennt oder nicht, oder ob es nur der eigene Laptop ist. Und irgendwo sollen da die Daten gesichert werden. Und es ist schon geschickt, die irgendwo anders zu speichern, wo nicht gleich das Haus abbrennt. Falls das Haus abbrennt, wird es nicht mit abbrennt. Also auf andere Leute's Computer, also in der Cloud. Und das lässt sich natürlich prima verbinden mit anderen schönen ZFS-Features, wie einer sehr effizienten Replikation über inkrementelle Snapshots. Das ist einfach um Längen besser als das, was die meisten anderen Dateisysteme heute bieten. Also im Vergleich zu einer DMCrypt-Lösung oder Device-Mapper-Snapshots, das ist einfach eine ganz andere Liga. Da habe ich vergangenes Jahr ein bisschen mehr dazu erzählt. Genau, also die Replikation ist, wie ich vorher gesagt habe, kompatibel mit verschlüsselten Datasets und ich kann das an eine Backup-Site replizieren, der aber den Schlüssel nicht erzählt. Und das ist natürlich genau das, was ich in einem Cloud-Szenario möchte. Ich möchte, dass die meine Daten halten. Ich möchte, dass die sicherstellen, dass die Daten, die sie haben, integer bleiben, dass die regelmäßiges Scrubbing durchführen. Aber ich möchte nicht, dass sie wirklich auf meine Daten zugreifen, sondern im Desasterfall möchte ich in der Lage sein, die Daten verschlüsselt zurückzuholen und lokal meinen Schlüssel dann wieder einzuspielen. Oder wenn ich wirklich eine sehr schnelle Verfügbarkeit brauche, aus irgendwelchen Gründen, dann will ich halt zu dem Zeitpunkt wirklich in den sauren Apfel beißen, wenn es nicht anders geht, und meiner Backup-Site dann doch den Schlüssel mitteilen. Also die Abwägung kann ich dann einfach selber treffen. Der Haken an der Sache, meine Backup-Site, die muss einen ZFS-Pool zur Verfügung stellen, der auch dieses Raw Send Receive Feature bereitstellt. Also sowas, was man bei Amazon kriegt, ein S3-Storage reicht halt nicht, ich brauche wirklich eine ZFS-API. Das heißt, ich brauche eigene Infrastruktur in der Cloud, mit eigenem Storage dahinter, mit einem eigenen Server, der ZFS spricht in irgendeiner Form. Oder, also schön wäre sowas, es gibt Airsim.net, die arbeiten auf FreeBSD-Basis und die stellen auch wirklich als eine Funktion zur Verfügung, dass ich die identifizieren kann, per ZFS Send Receive. Aber leider FreeBSD, die können halt noch nicht Verschlüsselung, aber ich hoffe mal, das kommt eines Tages. Dann wäre das wirklich eine unfassbar schöne Möglichkeit, Cloud Backup mit ZFS zu machen.
Also der Remote braucht auch dieses Verschlüsselungsfeature. Das Raw Send Receive alleine reicht nicht. Ist das überhaupt gerade die älter?
Ja, also die beiden hängen zusammen.
Okay.
Das Raw Send Receive wurde gleichzeitig mit der Verschlüsselung implementiert. Und der zweite Haken, ich brauche dann auch noch eine Backup-Lösung für meinen Schlüssel. So. Noch eine Minute. Also technisch ist es umgesetzt durch eine symmetrische Verschlüsselung, die mehrstufig implementiert ist, sodass ich den Schlüssel auch irgendwie, also Schlüssel, verschlüsselt, Schlüssel, verschlüsselt, Schlüssel, verschlüsselt, Nutzdaten. Und das ist so deswegen so mehrstufig gemacht, damit ich auch die Möglichkeit habe, meinen Schlüssel irgendwann zu wechseln, ohne gleich sämtliche Daten neu schreiben zu müssen. Also die eigentlichen Daten werden immer mit zufällig generierten Schlüsseln erstellt und der Schlüssel mit dem nächsten Schlüssel wieder verschlüsselt, auch neben den Daten abgelegt, und so wird es nach oben kaskadiert, dass ich am Ende nur noch eine Passphrase habe, von der alles andere abgeleitet ist. Aber diese Passphrase lässt sich relativ leichtgewichtig ändern. Und ja, dieses Konzept kann ich jetzt, also es unterstützt aktuell nur einen Schlüssel pro Dataset und das ist auch immer eine symmetrische Verschlüsselung, aber es hindert mich ja nichts daran, dieses Konzept einfach nochmal eine Stufe weiter zu treiben und da einfach noch eine eigene Public Key Kryptographie oben drauf zu setzen und meinen Schlüssel dann beispielsweise im Dataset, meinen verschlüsselten Schlüssel im Dataset selber zu speichern. Ich sollte damit bloß keinen Fehler machen, weil sonst wieder Secure Erase Funktion. Ich in den minus 4 Sekunden, die mir noch bleiben, kann ich das auch nochmal kurz live demonstrieren, denn ich habe da mal was vorbereitet, damit ihr mir nicht beim Vertippen zusehen müsst. Also wir legen jetzt einfach mal kurz den Pool an.
Wir sehen nichts. Ne?
Los. Ups. Ja, jetzt seht ihr was und ich nicht. Seht ihr was? Das Falsche. Yes. Und größer wäre gut. Passt so?
Ja.
So, wir legen den Pool an. Und schauen mal, das Feature ist da in dem Pool, aber noch nicht aktiv. Und jetzt mit dem kommen wir nur einfach neues Dataset, ganz normal zusätzlich mit den Properties Encryption on und ich möchte eine Passphrase eingeben und aus der Passphrase soll mein Key abgeleitet werden. Das ist eigentlich alles, was ich brauche, um ein verschlüsseltes Dataset anzulegen. Das wird dann abgefragt, ich muss es nochmal bestätigen und dann sehe ich, ab dem Moment ist das Feature aktiv und ich kann da auch jetzt ein paar verschiedene Details dazu abrufen, also welche Encryption-Methode verwendet wird und so weiter. Dann jetzt mount ich das Dateisystem kurz ab und schmeiße verwerfe den Key, also entziehe dem OS den Key und dann sollte man sehen, ups, ich kann es nicht mehr laden. Genau. So, und jetzt probieren wir mal Replikation aus. Ich definiere jetzt einfach ein normales Dataset als Receive-Dataset innerhalb desselben Pools. Mache dann einen Snapshot von meinem encrypteten Dataset, das gerade nicht den Schlüssel zur Verfügung hat, das D, und versuche den dann zu replizieren in das unterhalb des Receive Datasets. Und da kriege ich eins auf die Finger, weil das ist eine normale Replikation und ich habe den Schlüssel nicht eingespielt. Aber wenn ich mit dem minus W am CFS Send das Raw Send Feature andrehe, dann klappt das auf einmal. Und ich habe jetzt auch hier ein Replikat von meinem verschlüsselten Dataset angelegt. Und das muss jetzt nicht lokal liegen, das könnte auch jetzt irgendwo ein anderer Pool in der Cloud sein. Ich kann hier scrubben, ist durchgelaufen und ich kann den Key jetzt wieder einspielen. Und jetzt ist der Key wieder eingespielt. Jetzt kann ich wirklich das normale Send-Receive verwenden. Allerdings hat das eine komische Einschränkung, da darf ich keine Properties übertragen, sondern ich kann nur die Daten selber einspielen. Also das normale CFS-Send ohne minus R, das funktioniert auch jetzt mit den unverschlüsselten Daten. Und jetzt habe ich auf der anderen Seite hier tatsächlich die Daten aus dem verschlüsselten Dataset jetzt als unverschlüsseltes Dataset vorliegen. Also das ist so die Möglichkeit, von verschlüsselt wieder auf unverschlüsselt zu wechseln. Anders geht es nicht. So, und jetzt noch die Frage, wie kann ich denn mehrere Keys verwalten? Ich habe jetzt hier einen Keyring und habe da einen Secret Key, zwei Public Keys. Der eine Key ist sozusagen der Key, der meinen lokalen Host identifiziert. Und der andere ist ein Key fürs Backup. Da habe ich den Secret Key nicht lokal vorliegen, da liegt einfach ein Ausdruck im Bankschließfach, im Safe, wo auch immer. Den Secret Key fasse ich nicht an. Und wenn ich jetzt ein neues Passwort setzen möchte, das ist alte, war typisch 2018, das wollen wir irgendwann mal notieren auf 2019, dann kann ich das an beide Schlüssel verschlüsseln, nur mit dem Public Key, und kann das Verschlüsselte dann wieder in eine Property einlesen und mit dem Dataset selber speichern. Und erstmal eine Staging Property, kann es auch wirklich wieder auslesen, und jetzt kann ich dann wirklich den Schlüssel tatsächlich ändern, und wenn es geändert ist, ihn dann in eine zweite Property kopieren, die dann meinen aktiven Key beinhaltet.
So. Daniel, kannst du, bevor du Typik sendest, kannst du da die Log von dem Terminal mit reinpacken?
Ja. Ja. Genau. Und auf die Art und Weise habe ich jetzt immer ein sicheres Backup meines Schlüssels, eben mit dem Secret Key im Bankschließfach, wo auch immer. Und auch wenn ich jetzt hier meinen lokalen Key mal verlieren sollte, dann muss ich halt zur Bank Ausdruck nehmen, einlesen, und ich habe die Property hier noch zur Verfügung, die ist mit dem Dataset selber gespeichert und kann darüber wieder den eigentlichen Key restaurieren. Also das wäre so eine Möglichkeit, wie man sowas umsetzen könnte.
Zwei Fragen. Ja. Erstens, ist die Anzahl der Keyslots begrenzt oder kann ich beliebig viele Keys unterlegen?
Also aktuell ist es so, nur ein Key pro Dataset, den ZFS selber unterstützt, und das hier ist eine Möglichkeit, um das zu umgehen. Also du baust einfach noch deine eigene Schlüsselverwaltung für diesen einen Schlüssel und nach demselben Prinzip noch oben drüber.
Und damit habe ich auch wahrscheinlich die zweite Frage schon erschlagen nach den Key-Files, weil das würde ich ja damit eventuell hinkriegen, dass ich einen Key-File hinterlege. Das
ja, genau. Also am geschicktesten finde ich es halt, das wirklich im Dataset selber als Property zu speichern, weil eben die Properties auch immer ausgelesen werden können, auch ohne den Key. Deswegen ist es eine ganz geschickte Möglichkeit. Genau. Und also ist ein nettes Feature, also das ist wirklich universell anwendbar vom Enterprise-Bereich, klar, aber das kann man auch als Heimanwendung.